Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ein neuer Mittwoch, ein frischer Podcast, und zwar vom Update am 18. September. Ich freue mich, dass ihr zuhört und sag euch auch gerne, worum es in der kommenden halben Stunde gehen wird. Wir gucken auf die Wahlen in Israel. Die sind ja durch. Es gibt ein vorläufiges Ergebnis und das sieht eben so aus, als wenn es keine klare Mehrheit geben würde. Benjamin Netanyahu und Benny Gantz liefern sich da ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit ihren Parteien. Benny Gantz wirbt im Moment dafür, eine gemeinsame Regierung zu bilden, also von dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß und der Likud-Partei von Benjamin Netanyahu. Dazu muss man allerdings wissen,
die haben einen dermaßenen Wahlkampf gegeneinander geführt. Die Blau-Weiß-Leute und auch Benny Gantz haben dermaßen häufig gesagt, mit Netanyahu zusammen wegen der Korruptionsvorwürfe geht nicht. Dass es erstmal noch ein paar Verhandlungstage und Wochen dauern würde, völlig unglaublich, die miteinander können.
Das ist unser Korrespondent in Tel Aviv, Benjamin Hammer, und der erklärt euch, wohin Israel politisch steuern wird, je nachdem, wer am Ende dann Regierungschef ist. Außerdem kümmern wir uns um Helium. Ja, ich weiß, da kann man schön Spückes machen, ne? Inhalieren und dann klingt man so wie Mickey Mouse, hahaha. Aber Helium ist wirklich auch ein wichtiges Gas, ein Edelgas, und genau das wird knapp im Moment und das ist schlecht.
Ohne Helium hätten auch alle ein Problem, die wegen einer Krankheit oder einer Verletzung in einen MRT müssen. Also in diese ziemlich engen Röhren, die unseren Körper detailliert scannen.
Weil Helium, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, diese Röhre ordentlich runterkühlt. Und ohne Helium vielleicht kein MRT mehr, und das wäre schlecht für unser Gesundheitssystem und alle Menschen, die dieses MRT eben brauchen. Noch mehr Infos bekommt ihr gleich in unserem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Trotz Neuwahl kein eindeutiges Ergebnis. In Israel ist ja ein neues Parlament gewählt worden und genau wie im April gibt es schon wieder keine klaren Mehrheiten. Nach dem vorläufigen Ergebnis wird es wohl erstmal hinauslaufen auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Likud-Partei von Benjamin Netanyahu und dem Mittebündnis Blau-Weiß von seinem Herausforderer Benny Gantz. In welche politische Richtung steuert Israel? Wir holen uns eine Einschätzung von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Benjamin Hammer. Benjamin, nach diesem vorläufigen Ergebnis, welche möglichen Szenarien gibt es denn jetzt eigentlich für eine Regierung?
Ich nenne mal die beiden, die ich persönlich als halbwegs realistisch betrachte. Möglicherweise kann Benjamin Netanyahu seinen Wunsch einer Rechtsregierung doch noch realisieren. Das würde klappen, wenn er es doch schafft, Avigdor Lieberman auf seine Seite zu ziehen. Dann hätte er deutlich mehr als die 61 Mandate, die er braucht für diese Regierung aus rechtsnationalen bis fast schon rechtsextremen teilweise Parteien, wobei die ganz rechtsextremen, die sind gar nicht ins Parlament gekommen. Das wird aber eher unwahrscheinlich, eher schwierig, weil Lieberman gesagt hat, mit den Ultraorthodoxen koaliere ich nicht. Dann müssen wir so langsam schon eher auf so etwas, was würde man in Deutschland die große Koalition nennen, schauen. Eine Einheitsregierung aus Likud von Netanyahu und Blau-Weiß von Benny Gantz. Problem da, die haben einen dermaßenen Wahlkampf gegeneinander geführt. Die Blau-Weiß-Leute und auch Benny Gantz haben dermaßen häufig gesagt, mit Netanyahu zusammen wegen der Korruptionsvorwürfe geht nicht. Dass es erstmal noch ein paar Verhandlungstage und Wochen dauern würde, völlig unglaublich, die miteinander können.
Sollte Netanyahu Regierungschef bleiben, was würde das denn heißen für den Konflikt im Westjordanland und im Gazastreifen?
Es würde weiter gemacht wie bisher, das mit Sicherheit. Benjamin Netanyahu war, was man, wenn man den Gazastreifen sich anschaut, jetzt gar nicht so salopp formuliert ein Kriegstreiber. Er hätte in den letzten Monaten relativ häufig einen Krieg anfangen können, hat er nicht gemacht. Also Stagnation im Gazastreifen, was für die Bevölkerung keine gute Nachricht ist. Im Westjordanland wird es in der Tat spannend. Da hat Netanyahu ja das Wahlversprechen gemacht, Annektierung, großflächig. Annektierung Jordantal. Das würde er möglicherweise umsetzen. Zwei Aber. Erstens, er müsste das in Absprache mit den USA machen. Klar, Trump ist schon sehr Netanyahu-nah, aber ob er das freigibt, keine Ahnung. Zweite Sache, wir haben ja diese rechtsnationale Regierung wahrscheinlich nicht. Netanyahus Traumkonstellation klappt ja wahrscheinlich nicht. Das könnte bedeuten, dass diese Ankündigung, die er ja mitten im Wahlkampf gemacht hat, um rechte Wähler zu überzeugen, dass die erstmal nicht umgesetzt wird. Also keine Annektierung von Teilen des Westjordanlandes, sagen wir mal in den nächsten Wochen und Monaten.
Dann lass uns das Gedankenspiel nochmal in die andere Richtung drehen. In welche Richtung könnte Israel steuern, wenn es eben einen Wechsel gibt? Also wenn Netanyahu nicht mehr regieren wird?
Also man hat gestern am Wahltag schon mal wieder gesehen, dass Netanyahu, ja, manche würden sagen, teilweise hetzt. Er polarisiert, um es für höflich auszudrücken. Er hat kein Problem damit, gegen Minderheiten zu sprechen. Er hat kein Problem damit, pauschal vor arabischen Israelis zu warnen. Und damit hat er das Land natürlich schon auch gespalten mit einer Rhetorik, die immer am Ende des Wahlkampfes nochmal richtig Fahrt aufnimmt. Egal, wer da jetzt kommt, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es etwas gemäßigter ablaufen würde, beispielsweise mit Benny Gantz. Benny Gantz würde, glaube ich, auf dem internationalen Parkett auch etwas gemäßigtere Töne ansprechen, auch gegenüber den Palästinensern. In der Sache ist der Mann jetzt nicht unbedingt anders als Netanyahu. Auch er sagt ja zum Beispiel, Israel soll im Westjordanland, im Jordantal bleiben.
Dann lass uns noch kurz gucken, wann werden wir jetzt tatsächlich wissen? Also wann wird es die finalen Wahlergebnisse geben und wir dann eben auch Klarheit darüber haben, wer den Regierungsauftrag bekommt?
Es könnte noch ein paar Tage dauern, bis wirklich 100% der Stimmen ausgezählt sind. Ich glaube, die Tendenz ist klar. Kein Favorit kann sein Wunschbündnis eingehen. Jetzt kommt's auf den israelischen Präsidenten Reuven Rivlin ein. Der ist nicht zu beneiden in dieser komplizierten Situation. Er wird bis Anfang Oktober benennen, wer denn eine Regierung bilden soll. Übrigens Anfang Oktober könnte es auch sein, dass Netanyahu in Sachen Korruption angehört wird. Also spannender Oktober in Israel.
In welche politische Richtung steuert Israel jetzt nach den Wahlen? Einschätzungen dazu von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, Benjamin Hammer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Online bestellen. Ja. Machen wir alle, ne? Manchmal geht's nicht anders. Manchmal ist es auch einfach nur bequem. Und es kostet ja nichts extra. Meistens auf jeden Fall. Nur wie geht das? Es gibt ja immer wieder Berichte über Ausbeutung von Zustellerinnen und Zustellern. Und die Bundesregierung will genau das eben jetzt verhindern. Katrin Sieker aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie will die Bundesregierung das denn schaffen?
Durch die sogenannte Nachunternehmerhaftung. Dazu hat das Bundeskabinett heute einen Gesetzentwurf gebilligt. Den hat der Arbeitsminister Hubertus Heil vorgelegt. Und in dem Entwurf steht, dass Paketdienste in Zukunft für ihre Subunternehmer haften sollen. Die Dienste sollen überprüfen, ob ihre Subunternehmer oder auch Sub-Subunternehmer gesetzmäßig Sozialbeiträge abführen, wie Krankenkasse, Renten, Pflege und Arbeitslosenversicherung.
Wenn das jetzt so vorgeschrieben wird, bedeutet das, sie tun das eigentlich noch nicht alle?
Ja, ist ein bisschen schwer zu sagen, ehrlich gesagt, wie groß das Problem ist. Also der Markt ist im Grunde unter wenigen Playern aufgeteilt. Die großen sind DHL und UPS. Und da müssen wir uns auch immer auf Eigenaussagen der Unternehmen berufen. Der Dienst DHL sagt zum Beispiel, dass er inzwischen 98% seiner Zustellenden fest und direkt angestellt habe. Auch bei UPS ist es wieder nach eigener Aussage die Mehrheit.
Bedeutet, da werden die Botinnen und Boten besser bezahlt?
Ja, die Festen sollen bei DHL und UPS angeblich zumindest nach Tarif bezahlt werden. Aber dann gibt es eben auch auf dem Markt noch DPD, Hermes und GLS und die haben ein bisschen anderes Geschäftsmodell. Die beschäftigen fast ausschließlich Subunternehmer, die wiederum Subunternehmer beschäftigen können. Und darüber sagt zum Beispiel die Gewerkschaft Verdi, das geht oft nur unter prekären Bedingungen.
Prekär heißt was?
Das heißt, die Zustellenden kriegen vielleicht einen Lohn, aber der ist oft klein und schwarz. Gewerkschaften sagen, dass viele Fahrer zum Beispiel Ukrainer, Moldawier oder Weißrussen sind, für die auch nicht ins Rentensystem eingezahlt wird. Und am Ende haben die Leute einen Knochenjob gemacht und haben später nichts davon. Und auch der Zoll hat die Arbeitsbedingungen schon geprüft und gesagt, bei DPD, Hermes und GLS und ihren Subunternehmern gibt es oft Gesetzesverstöße.
Wie viele Leute werden denn von dem neuen Gesetz mit der Nachunternehmerhaftung, so heißt es ja, betroffen sein?
Ja, der Entwurf muss erst noch durch den Bundestag, aber da gilt die Zustimmung als sicher, weil die Regierungsparteien da die Mehrheit haben und die Ministerinnen und Minister den Entwurf ja heute schon gebilligt haben. Und wenn der als Gesetz dann in Kraft ist, betrifft es fast 500.000 Menschen, die in Deutschland in der CAP-Branche, so heißt es im Fachjargon, arbeiten.
Mhm. CAP steht dann für was? Kurier, Express?
Paketbranche.
Paketbranche, okay.
Genau. Und die wird in Zukunft auch noch wachsen, vor allem, weil wir alle jedes Jahr mehr im Netz einkaufen. Letztes Jahr zum Beispiel waren es noch 3,5 Milliarden Sendungen, die Botinnen und Boten uns vor die Tür gebracht haben. Dieses Jahr rechnet die Regierung schon mit 3,7 Milliarden.
Das sind dann pro Kopf?
Ja, wenn man das mal runterrechnet, macht das pro Kopf 45 Pakete im Jahr, also für jeden einzelnen Menschen in Deutschland. Das ist jede Woche eins, abgesehen von den Sommerferien. Und in dem Zusammenhang finde ich noch ganz interessant, was der aktuelle SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel gesagt hat. Und zwar, dass der Pakethandel auch boomt, weil es die Ausbeutung der Beschäftigten gibt.
Die Bundesregierung will Zustellerinnen und Zusteller vor Ausbeutung schützen. Das Kabinett hat heute dazu einen Gesetzentwurf zur Nachunternehmerhaftung gebilligt. Was für ein Wort. Infos dazu von Katrin Sieker aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Und auf einmal habt ihr eine Wohnung direkt am Meer. Dafür seid ihr nicht umgezogen oder irgendwie in Urlaub gefahren. Das Meer ist einfach zu euch gekommen. Ja, das ist eigentlich ganz cool, könnt ihr morgen schwimmen und im Sommer habt ihr immer am besten Platz am Strand, ne? Nur, wenn das Meer zu euch kommt, ist definitiv was schiefgelaufen. Der Klimawandel sorgt auch dafür, dass der Meeresspiegel ansteigt. Die Philippinen oder andere Inselstaaten in der Südsee merken das jetzt schon, die Auswirkungen. Und auch wir könnten das irgendwann mitbekommen, und zwar an den Küstenregionen von der Nord- oder der Ostsee. Wie sich der steigende Meeresspiegel auf uns in Deutschland auswirken kann, ich habe darüber gesprochen mit unserem Umweltredakteur Georg Ehring. Georg, gibt es Gegenden in Deutschland, wo man sich besser keine Wohnung oder kein Haus mehr mieten oder kaufen sollte?
Wenn man es vom Meeresspiegel abhängig machen möchte, kann man eigentlich sich das Haus fast überall kaufen. Der Meeresspiegel steigt sehr langsam, aber unaufhaltsam. Und in 30 bis 40 Jahren wird die Küste noch ungefähr da sein, wo sie ist. Zu diesem Zweck werden Deiche verstärkt. Man ist aktuell dabei, Deiche für einen um 50 Zentimeter höheren Meeresspiegel zu bauen, als der Meeresspiegel derzeit ist. Und das heißt, man wird kein Land aufgeben. Das ist jedenfalls derzeit der Plan. Ob das bei den Inseln zum Beispiel tatsächlich so klappt und wie lange das klappt, muss man abwarten. Aber zunächst einmal reicht das. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten allerdings auch ein Meter mehr Meeresspiegel drin sein. Und da muss man diese Pläne nochmal revidieren. Aber dass man Land aufgibt, das sehe ich zunächst mal nicht. Allerdings ein großes Aber. Wir haben das Wattenmeer an der Nordsee hinter den Inseln und in Nordfriesland zwischen den Halligen und den Inseln. Dieses Watt wird ja nicht durch Deiche geschützt. Das ist ein einmaliger Naturraum, der durch den steigenden Meeresspiegel wahrscheinlich in einiger Zeit verloren gehen wird.
Der wäre dann zerstört einfach.
Der wäre dann zerstört. Das Watt lebt davon, dass Ebbe und Flut es mal trocken, mal überflutet machen. Und das passiert dann nicht mehr, wenn der Meeresspiegel meinetwegen einen Meter höher ist. Dann ist es mehr oder weniger permanent überflutet und kein Watt mehr.
Du hast ja jetzt gerade schon mal kurz angerissen, also wie das Land im Endeffekt geschützt wird, wenn man jetzt mal so an die Küstenregionen denkt, also Nordsee, Ostsee, da gibt es Deiche, da wird auch Wasser abgepumpt, um eben dieses Wasser aufzuhalten. Ist das ausreichend, so vom jetzigen Stand aus betrachtet?
Ja, vor allem an der Nordsee gibt es ja diese Deiche, weil hinter der Nordsee sehr viel Land ist, was unterhalb des Meeresspiegels liegt. Der Küstenschutz wird ständig fortgeschrieben. Die Aufgaben werden mit steigendem Meeresspiegel immer schwieriger. Bisher ist der Meeresspiegel so um 15 Zentimeter gestiegen, also im vergangenen Jahrhundert. Und man rechnet damit, dass er in diesem Jahrhundert, je nachdem, wie stark die Erderwärmung angeheizt wird, um 24 Zentimeter bis 1,31 Meter steigt. Das werden dann Milliarden kosten. Also wenn man fragt, wer ist betroffen? Alle Steuerzahler und alle Versicherungskunden, die höhere Prämien zahlen müssen. Denn wenn es eine Überschwemmung gibt, dann wird das natürlich sehr teuer. Aber dass man Land aufgibt, das sehe ich derzeit nicht. Das klingt ein bisschen beruhigend, aber ist es nicht, denn wir haben den Anstieg des Meeresspiegels in Gang gesetzt und es ist nicht möglich, den aufzuhalten. Der geht über Jahrhunderte und Jahrtausende weiter, einfach weil das CO2 lange Zeit in der Luft bleibt.
Also es ist irreversibel.
Das ist irreversibel und geht einfach immer weiter. Es gibt Studien, die gehen von einem Meeresspiegelanstieg insgesamt um 25 bis sogar 50 Meter aus über Jahrhunderte und Jahrtausende. In Grönland ist genug Eis, wenn das abschmilzt, für etwa 7 Meter Meeresspiegelanstieg. In der Antarktis für 70 Meter Meeresanstieg. Und einmal im Gang gesetzt, weiß man nicht, wo das endet. Aber nach vielen Studien endet das ziemlich spät.
Es gibt ja Webseiten mit Simulationen im Netz, an denen kann man zum Beispiel sehen, wenn der Meeresspiegel eben jetzt zum Beispiel um 50 Meter ansteigt, dann wäre Köln nicht nur Küstenstadt, sondern würde eigentlich schon halb im Wasser versinken. Das Risiko, dass es tatsächlich so weit kommt, wie schätzt du das ein?
Das Risiko ist vorhanden. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die davon ausgehen, dass der Meeresspiegelanstieg so weitergeht, dass die Antarktis instabil geworden ist, dass Grönland beginnt abzuschmelzen. In Grönland gibt es zum Beispiel den Effekt, wenn die Gletscher abschmelzen, dann liegt das Land auch tiefer. Das heißt, das Abschmelzen geht einfach weiter, weil in großen Höhen ist es kälter, in weniger großen Höhen ist es nicht so kalt. Selbst wenn es wieder etwas kälter wird, geht das Schmelzen weiter, weil Grönland nicht mehr so hoch ist. Also ich fürchte an den Studien, dass wir da etwas in Gang gesetzt haben schon, was auf ganz, ganz lange Frist sehr katastrophale Folgen hat. Da ist was dran.
Gibt es denn eigentlich auch irgendwas Positives, was man diesem steigenden Meeresspiegel abgewinnen könnte? Oder ist das generell einfach keine gute Sache für uns?
Das ist generell etwas Schlechtes für uns. Natürlich verdienen Deichbaufirmen daran und die können sich darüber freuen, aber das müssen wir dann alle bezahlen. Also eine positive Seite kann ich dem nicht abgewinnen.
Georg Ehring über den ansteigenden Meeresspiegel und ob das auch für uns in Deutschland mal relevant sein könnte, ob uns das betreffen könnte. Noch, sagt Georg, müssen wir uns keine großen Sorgen machen, aber dass der Meeresspiegel ansteigt, das ist eben nicht mehr rückgängig zu machen. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Im Moment reden ja alle über CO2, ne? Klimawandel und so. Dabei hat unsere Luft doch noch so viel mehr zu bieten. Nicht nur CO2, sondern auch Helium. Das ist wichtig in der Medizintechnik und man braucht es zum Beispiel auch, um Weltraumraketen zu bauen. Blöderweise wird Helium gerade ziemlich knapp auf dem Markt. Das hat die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in einer Untersuchung rausgefunden. Frage ist nur, warum? Also warum gibt es im Moment so wenig Helium? Und was würde uns eigentlich alles entgehen, wenn wir keins hätten?
Ich mache jetzt diesen Radiobeitrag über Helium, ne? Habt ihr eine Idee, wie ich da irgendwie dann lustig oder kreativ so anfangen könnte in dem Beitrag?
Mit ein bisschen Helium vorher, damit die Stimme sich verändert und um so das Ganze irgendwie einzuleiten.
Naja, um zu zeigen, was einem da verloren gehen würde, wenn es fehlt.
Finde ich eigentlich ein bisschen zu naheliegend, aber gut, warum nicht? Helium, ein Gas bzw.
Edelgas, habe ich irgendwann mal in der Schule gelernt, mehr weiß ich nicht.
Ein Edelgas, das es ziemlich drauf hat. Helium wird nämlich nicht nur für lustige, bunte Partyballons und den berühmten Effekt auf die Stimme eingesetzt, sondern auch für wirklich wichtige Dinge. Zum Beispiel fürs Schweißen. Helium sorgt als sogenanntes Schutzgas dafür, dass beim Schweißen kein Sauerstoff an das flüssige Metall kommt. Denn der Sauerstoff würde sofort mit dem Metall reagieren und damit die schöne Schweißnaht versauen. Wirklich lebenswichtig wird Helium aber woanders.
Zum Beispiel sind die Airbags mit Helium befüllt.
Das ist Harald Elzner, Wirtschaftsgeologe bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, kurz BGR in Hannover.
Da ist eine kleine Sprengpatrone drin, die muss sehr schnell reagieren und das wird in das Gas freigesetzt, dehnt praktisch diesen schlaffen Airbag aus. Und weil das sonst sich so bei der Ausdehnung so stark erhitzen würde, nimmt man Helium, weil das als einziges nicht so der Fall ist, also kühl bleibt.
Ohne Helium hätten auch alle ein Problem, die wegen einer Krankheit oder einer Verletzung in ein MRT müssen. Also in diese ziemlich engen Röhren, die unseren Körper detailliert scannen. MRT steht ja für Magnetresonanztomographie. Und genau diese Magnete sind umgeben von flüssigem Helium. Das macht die Magnete besonders leitfähig, sagt Udo Franzke, Spezialist für die MRT-Fertigung bei Siemens.
Das Helium sorgt dafür, dass der Magnet kalt gehalten wird und fahren aktuell mit 4 Kelvin, das heißt minus 269 Grad. Da gelingt es uns quasi eine Supraleitfähigkeit von dem Magneten herzustellen mit Strom. Und das gelingt nur, wenn es ganz, ganz kalt ist, physikalisch. Und das erzeugt man eben mit diesem flüssigen Helium.
An reines Helium zu kommen, ist gar nicht so einfach. Das Gas ist zwar überall um uns herum in der Luft, aber nur mit einem Anteil von 0,0005%. Helium wird deshalb nicht aus der Luft, sondern aus der Erde gewonnen.
Es reichert sich an, sehr ähnlich wie Erdgas. Das heißt, es ist häufig in Erdgas enthalten. Und es gibt in den USA auch, ich sag mal, Gasvorkommen, die fast nur aus Helium bestehen oder extrem heliumreich sind. Und dort wird dann das Helium abgetrennt oder primär gefördert.
Bei dieser Heliumförderung gibt es aber gerade ein paar Probleme, haben Harald Elzner und seine Kollegen vom BGR ermittelt. Mehrere Förderländer pumpen gerade weniger Helium als sonst auf den Markt. Zum Beispiel die USA als größter Heliumproduzent der Welt. Vor allem ist der aktuelle Mangel aber wohl einem anderen Förderland geschuldet.
Dann kann man sehen, dass plötzlich das Land Katar, das immerhin der zweitgrößte Produzent ist auf der Welt, viel, viel weniger, also mehr als ein Viertel weniger produziert hat im letzten Jahr als zuvor. Katar hat wahrscheinlich, wir wissen es nicht, technische Probleme und ist nicht in der Lage, die bisherigen Mengen Helium auf den Weltmarkt zu werfen.
Dass uns das Gas irgendwann mal komplett ausgeht, ist zwar unwahrscheinlich, sagt Harald Elzner, aber solche Engpässe kommen eben immer mal wieder vor. Und die sind dann auch tatsächlich zu spüren.
Die Preise steigen und dann kommt es irgendwann so, dass die Anwendungen, die überflüssig sind. Und da sind wir wieder bei den Partyballons. Als erstes den Rüberfallen.
2006 gab es in den USA einen so großen Heliummangel, dass einige der berühmten Paraden an Thanksgiving fast nicht wie gewohnt stattfinden konnten. Bei den Paraden sind nämlich traditionell große Luftballonfiguren mit dabei. Zum Beispiel ein riesiger Spider-Man, der dank Helium durch die Straßen schwebt. Aber damals war Helium eben so knapp, dass die Veranstalter kaum Gasfirmen fanden, die ihnen das Gas verkaufen wollten.
Die wichtigsten kommen zuerst und das Wichtigste ist die Medizintechnik. Das Wichtigste ist die Gesundheit der Menschen. Das ist das Allerwichtigste, viel wichtiger als irgendwelche Ballons. Und die werden vorrangig und immer versorgt. Und dann kriegen eben die Partyballon-Leute für irgendwelche Festivals erstmal kein Helium.
Also, genießen wir das Zeug, solange es noch da ist. Hier in diesen Luftballons und
vielleicht auch mal kurz in der Lunge.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Italien hat eine neue Regierung. Ändert sich dadurch was für die Seenotrettung? Darüber hat Innenminister Horst Seehofer heute auch mit seiner italienischen Amtskollegin gesprochen. Gleichzeitig suchen immer noch mehr als 100 aus Seenot gerettete Flüchtlinge auf der Ocean Viking nach einem Hafen. Katrin Sieker aus der Nachrichtenredaktion. Können die Menschen bald in Europa an Land gehen?
Irgendwann wahrscheinlich schon, aber wann ist noch total unklar. Das gleiche Schiff hatte zwar erst am Wochenende an der italienischen Insel Lampedusa anlegen dürfen und hatte auch mehr als 80 Geflüchtete an Land gebracht. Das hatten Medien schon als Zeichen auch gewertet, dass die neue Regierung nach Innenminister Matteo Salvini die italienische Flüchtlingspolitik ändert.
Von den 80 Menschen am Wochenende will die Bundesregierung auch Menschen nach Deutschland holen, ne?
Genau. Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Portugal und auch Italien selbst haben zugesagt, die Menschen aufzunehmen. Die Einsatzleitung der Ocean Viking hat aber auch kritisiert, dass sie wieder eine Woche auf dem Meer mit den Menschen in Not halt herumirren musste, bis sich die Länder dann bereit erklärt haben. Und jetzt für die gestern Geretteten, insgesamt 109 Menschen aus verschiedenen afrikanischen Ländern, ist eben noch kein Hafen in Sicht.
Also hat sich in Italien doch nicht so viel geändert an der Politik der geschlossenen Häfen, solange andere Länder nicht zusagen, die Geflüchteten aufzunehmen.
Doch, ein bisschen schon. Zum Beispiel hat die Küstenwache gestern im südlichen Mittelmeer selbst 90 Menschen gerettet. Die waren mit einem zu kleinen Boot unterwegs und in Seenot geraten. Das war auch sogar in der Nähe maltesischer Gewässer. Also Italien war gar nicht direkt zuständig. Und nach, man muss schon sagen, nur einem Tag Streit haben die Malteser jetzt auch die Menschen von den italienischen Rettungsbooten der Küstenwache übernommen. Und selbst Deutschland hat in der letzten Zeit seine Haltung etwas geändert.
Inwiefern?
Innenminister Horst Seehofer von der CSU hatte bisher ja, genau wie die Union insgesamt, eher darauf geachtet, dass nicht im Vorhinein gesagt wird, Deutschland nimmt immer Flüchtlinge von den Rettungsbooten auf, weil das angeblich Leute anlocken würde. Aber am Wochenende hatte Seehofer zugesagt, Ein Viertel aller Geretteten aus dem Mittelmeer sollen ab sofort immer nach Deutschland kommen können.
Warum hat Seehofer seine Haltung da geändert?
Ja, das ist eine gute Frage, weil er dafür auch massive Kritik aus den eigenen Reihen gekriegt hat. Er ist heute zum Beispiel von CSU-Politikerin Andrea Lindholz oder auch von CDU-Politikern wie Christoph Bernstiel. Aber Seehofers Zusage soll offenbar gelten, bis auf europäischer Ebene eine gemeinsame Regel gefunden ist. Und Regierungssprecher Steffen Seibert erklärt das so, dass die garantierte Aufnahme eine humanitäre Verpflichtung sei von Deutschland. Und es war wohl auch eine gemeinsame Vereinbarung mit Frankreich.
Jetzt hat sich Seehofer heute nochmal mit seiner italienischen Amtskollegin getroffen, mit Luciana Lamborghese. Was ist denn dabei rausgekommen?
Darüber sind Details bis jetzt noch nicht bekannt. Das Treffen ist aber zu Ende und es sollte so ein bisschen ein konstruktives Kapitel der Zusammenarbeit mit Italien aufschlagen. Denn Seehofer und Lamborgheses Vorgänger Matteo Salvini von der rechten Lega, die hatten sich zumindest nach Seehofers Aussage überhaupt nicht verstanden. Und das Treffen jetzt sollte eben so ein bisschen konstruktiv sein und der Zusammenarbeit der Zukunft dienen. Und es sollte auch eine Innenministerkonferenz in 5 Tagen auf Malta vorbereiten. Und da wollen Italien, Frankreich und Deutschland eine Regel durchbringen, die immer neuen Verhandlungen, wer nimmt jetzt wie viele Geflüchtete von welchem Schiff auf, überflüssig machen soll.
Lamborgheses Vorgänger, hast gerade schon gesagt, also Salvini hatte die italienischen Häfen ja für private Seenotrettungshilfe gesperrt. Was treibt denn jetzt Lamborghese für eine Politik? Was möchte die?
Sie ist selber parteilos und sie war vorher Präfektin in Mailand, das zu ihrem Hintergrund. Und da hatte sie öfter auch die Behandlung von Flüchtlingen durch die Verwaltungen und durch Salvinis Lega kritisiert. Lamborghese wirbt stattdessen selbst für die Wertschätzung der geflüchteten Menschen und für Integration.
Italien hat eine neue Regierung. Was das für die Seenotrettung bedeutet, das hat euch Katrin Silker erklärt aus unseren Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Story hier ist, die ist, ach komm, ich sag mal nichts, was euch beeinflussen könnte. Also, die Geschichte geht so: Eine Mutter und eine Tochter halten zu Hause einen Zwergziegenbock. Und die beiden sagen, dieser Ziegenbock, den haben wir mit der Flasche aufgezogen, der hätte das uns nicht überlebt, der ist auf uns angewiesen. Laufen hat er auch gelernt von den beiden und in dem Bettchen von den beiden durfte er auch schlafen. Kann man machen, muss man nur damit rechnen, dass sich das Landratsamt München meldet und sagt, Leute, das ist nicht artgerecht und dem Zwergziegenbock fehlen außerdem andere Tiere, die so aussehen und so sind wie er, also Zwergzicklein und Böcke. Deshalb musste dieses Tier weg von Mutter und Tochter. Heute ist dieser Fall vor dem Verwaltungsgericht in München gewesen. Pascal Fischer, unser Reporter, hat dazu recherchiert. Wie ist denn dieser Prozess ausgegangen, Pascal, gegen Mutter und Tochter?
Ja, eben genau so, gegen Mutter und Tochter. Die haben nicht recht bekommen. Egal, ob dieser Zwergziegenbock jetzt bei der Tochter im Bett schlief und das irgendwie eine besondere Nähe sein sollte. Nein, das ist alles nicht artgerecht. Außerdem gibt es schon von früher ein Tierhalteverbot für die beiden. Die sind offenbar Wiederholungstäter. Die haben also umsonst über das Landratsamt jetzt gemeckert.
Gut, wir merken uns also, Ziegen bitte nie als Einzeltiere halten, oder was?
Ja, genau. Also, und dass dieser Ziegenbock mit der Flasche aufgezogen worden ist, das sagt einfach überhaupt nichts. Jede Ziege braucht halt diese Artgenossen. Also man kann eigentlich sagen, diese Ziege wurde von den beiden Frauen eher verzogen.
Also Ziegen brauchen andere Ziegen, das ist einfach. Welche Tiere soll ich unbedingt zu mehreren halten? Welche gibt es da noch?
Ja, nicht nur Ziegen, auch Schweine oder zum Beispiel Meerschweinchen, die haben gerne mehr von sich um sich. Kaninchen auch, die haben zwar so eher lockere Sozialverbände, aber dabei zum Teil dann wieder ganz, ja, man kann fast sagen, beste Freunde, mit denen sie dann richtig gerne schmusen, Körperkontakt brauchen. Übrigens kann man da auch nicht mogeln und jetzt Arten mischen, sagt Katrin Umlauf vom Deutschen Tierschutzbund.
Das wurde ja früher häufig gemacht, dass man verschiedene Tierarten dann zusammenhielt, zum Beispiel ein Kaninchen, ein Meerschweinchen, die sprechen aber nicht dieselbe Sprache.
Also Artgenossen sind wichtig bei diesen Tieren, immer nötig.
Was passiert eigentlich, wenn ich ein soziales Tier allein halte?
Ja, das sieht man zum Beispiel bei diesem Zwergziegenbock. Der ist ja jetzt auf einem Gnadenhof mit anderen Ziegen und integriert sich nicht mehr in diese Herde, die da rumläuft. Ja, ist einfach überhaupt komplett sozial inkompatibel. Das kennt man auch von Pferden. Wenn die nicht genug Pferde um sich haben, sagt Katrin Umlauf, passiert Folgendes.
Dass die anfangen, eben Verhaltensstörungen zu entwickeln, wie zum Beispiel das Weben, das ist so mit dem Kopf hin und her schlagen oder auch immer die gleiche Bahn ablaufen, sogenannte Stereotypien. Alles das sind dann auch Hinweise darauf, dass die Tiere eben nicht artgerecht gehalten werden, dass ihnen was fehlt.
Deshalb nennt das der Fachmann dann auch Deprivationsschäden.
Gibt es denn auch Tiere, die wirklich alleine leben wollen, die das brauchen?
Ja, gibt's. Hamster. Ah. Wenn du die zusammenhältst, dann gibt's wirklich Kampf und schwere Beißereien. Katzen, wenn die nicht in Gruppen aufgewachsen sind, dann ist das so, die vermissen meist keine Artgenossen, können aber durchaus mal welche gebrauchen. Ein exotisches Beispiel wiederum sind Bartagamen. Das sind Echsen aus Australien und die werden bis zu einen halben Meter lang.
Die mögen auch nicht unbedingt mit anderen Bartagamen zusammengehalten werden, während es so bei den Leopardgeckos schon durchaus möglich ist, auch Gruppen zu bilden. Aber da muss man sich eben ganz klar vorher sachkundig machen und schauen, welche Bedürfnisse hat so ein Tier, wie lebt es normalerweise.
Es gibt ja auch Tiere, die sind angeblich domestiziert und kommen in Mode. Nutria, Chinchilla, Waschbär?
Ja, oder Nerz, Rotfuchs, Polarfuchs, Streifenskunk, liest man überall. Nee, aber das stimmt eben nicht. Das sind Tiere, die sind nicht tausende von Jahren domestiziert worden vom Menschen. Und es gibt ja auch diese Mini-Pigs, diese Zwergschweine zum Hausgebrauch.
Ja, so Hausschweinchen.
Das sind aber eigentlich Tiere, die leben in Rotten und die wollen außerdem in der Erde wühlen. Also als Singles im Wohnzimmer werden die eigentlich nicht glücklich.
Ein Schwein muss tun, was ein Schwein tun
muss.
Aber der Hund ist ja so domestiziert, dass er auch alleine leben kann.
Ja, den haben wir seit so ungefähr 17.000 Jahren an uns gewöhnt. Und zwar so sehr, dass der manchmal fast menschliche Gemeinschaften bevorzugt. Trotzdem gilt aber, du sollst auch so einen Hund einfach mal Sozialstunden mit Artgenossen gönnen. Der ist eben kein einsamer Wolf, sondern eben ganz tief drin dann doch ein Rudeltier.
Sieht man immer auf den Hundewiesen, ne? Wenn die da mit anderen Hunden zusammenkommen, rasten die immer alle erstmal komplett aus und japsen und johlen und so. Okay, jetzt haben wir über viele Arten geredet. Was ist dein Fazit, Pascal?
Ja, du musst dich immer fachkundig informieren, bevor du dir so ein Tier zulegst. Was braucht die Art? Punkt.
Fertig, aus. Bis auf wenige Ausnahmen gilt, Tiere bitte in Herden, Rotten oder Rudeln halten. Infos von Pascal Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.